Dank, mein Lieber. Ich finde es tatsächlich sehr schön, dass wir heute hier sitzen. Und zum Anfang würde ich vielleicht einfach gerne mal von dir hören, wo wir uns eigentlich befinden. Weil die Leute, die uns gerade zuhören, die wissen ja gar nicht, wo wir sind.
Hallo Fabio. Ich freue mich auch, dass wir uns unterhalten. Und wir sind in der Odessa-Bar, die ich die letzten 2 Jahre mit geprägt habe. Die Odessa-Bar ist in Berlin, Mitte in der Torstraße. Und ja, weiß auch nicht. Soll ich noch was über die Odessa-Bar erzählen?
Wenn du mal, was bedeutet dir dieser Ort hier? Weil ich habe auf jeden Fall meinen Teil, den ich gleich vielleicht auch so mitteilen möchte, so was dieser Ort für mich bedeutet. Aber was bedeutet diese Bar für dich?
Also die Odessa-Bar war und ist, finde ich, ein Ort der Freiheit, vor allem geworden in der Pandemie, weil wir halt versucht haben, die Regeln so weit als möglich zu dehnen. Das ist jetzt ein bisschen euphemistisch, das zu sagen, aber was auch immer. Trotzdem ist es halt eine Bar, die sich ein ganz kleines bisschen zu einer Disco entwickelt hat, weil ja durch die Pandemieregeln die Discos geschlossen waren und die Leute weiter Plätze gesucht haben, wo sie tanzen und frei sein konnten. Und wir haben ihnen einen solchen Ort gegeben. Und ich finde, das ist uns ganz gut gelungen, weil es halt atmosphärisch ist, es ist frei, es ist liebevoll, es ist immer ein bisschen verrückt. Und es passieren Dinge, die man vielleicht nicht erwartet. Es kommen Leute, von denen man nicht wusste, dass sie existieren, was auch immer. Und also die Diversität in diesem Etablissement ist sehr groß. Und das macht es, glaube ich, aus. Also es macht sehr viel davon aus, dass es spannend ist.
Das würde ich total unterschreiben, also sofort. Ich kenne die Odessa Bar erst seit letztem September. Glaube ich, bin ich das erste Mal hier reingestolpert. Und es ist ein magischer Ort. Allein diese Uhrzeit zwischen 12 und 1 Uhr, da kann alles passieren. So, der Laden kann total leer sein und es kann irgendwie nicht viel los sein und dann innerhalb von einer Stunde kann sich das hier alles wandeln. Und wie du es gerade angeschnitten hast, auf einmal sind die verschiedensten, verrücktesten Menschen hier, mit denen man auf einmal einen wunderschönen Abend erleben kann.
Zum Glück.
Zum Glück. Du hast es auch gerade so ein bisschen gesagt, die Pandemie. Was mich auch immer so verwirrt hat an dieser Zeit, dass es auf der einen Seite diese starken Regeln gab, diese Verbote, die Dinge, die auf einmal nicht mehr erlaubt waren, die früher total normal waren. Dann gab es auf der anderen Seite aber so Orte wie die Odessa Bar hier, wo diese Regeln irgendwie dann doch nicht so richtig gezählt haben. Es war trotzdem möglich.
Ich glaube, es ist gut zu sagen, wir haben die Regeln gedehnt.
Genau.
Also, und wir haben ja regelmäßige Kontrollen des Impfstatuses der Gäste gemacht, das auf jeden Fall. Und wissen ja, dass die Leute, die hier hinkommen, sind ja freiwillig hingekommen. Also wir haben ja keinen gezwungen, hier hinzukommen. Und die sind ja auch alle gekommen unter dem Bewusstsein oder in dem Bewusstsein, dass halt die Regeln sowieso absurd sind und dass man sie dehnen muss oder versuchen muss, für sich herauszufinden, wie weit man bereit ist, Risiken einzugehen, obwohl ich ja wirklich glaube, und ich hatte Corona, dass das Risiko überschaubar ist. Und irgendwie, obwohl die Polizei regelmäßig gekommen ist, auf jeden Fall im Jahr 2021, haben sie uns nicht gemaßregelt. Und ich meine, das zeigt ja auch, dass offensichtlich nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in dem Apparat, der uns maßregeln könnte oder sollte, auch Zweifel über die Regeln entstehen. Also weil sie haben ja gesehen, dass wir die Regeln gedehnt haben und wir haben die Regeln... Ich finde nicht, dass wir sie weit gedehnt haben, sondern wir haben sie halt gedehnt ein bisschen. Die Polizei war ein paar Mal da und hat dann gesagt, das ist aber nicht regelkonform, was ihr hier tut. Und sind dann aber trotzdem, ohne uns Maß zu regeln, weitergezogen. Und das fand ich dann lustig, absurd und gut.
Lustig, absurd und gut.
Ja.
Ja. Wie würdest du, wenn du mir die letzten 2 Jahre in einem Wort zusammenfassen würdest, was wäre das erste Wort, was hier hochkommt?
Oh, das ist für mich eine Fangfrage, weil alle werden mich jetzt wieder zum Schwurbler machen, das ist mir aber jetzt gerade egal. Es ist so, dass halt diese Pandemie gezeigt hat, dass wir in einer Welt leben, die von Menschen bestimmt wird, die egozentrische Arschlöcher sind und die versuchen, die Menschen, die frei sein wollen, so viel als möglich einzuschränken. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und das war mir vorher schon immer klar, aber es ist mir noch nie so deutlich geworden wie in den letzten 2 Jahren. Und obwohl wir natürlich unsere kleinen Freiräume versucht haben, so weit als möglich zu verteidigen oder eben auch zu dehnen, und ich gehöre da noch zu den sehr Privilegierten, das ist mir auch voll bewusst, weil ich auch gereist bin während der Pandemie und andere Länder angeschaut habe, wo es weniger Regeln gab oder wie immer man das nennen will. Und trotzdem sehe ich diese Entwicklung der allgemeinen Politik als ganz schlimm und ganz beängstigend an, wohin es uns führt. Mit dieser extremen Überwachen, mit dem eben Impfstatus und Kontrollieren und Anmelden bei Luca und Corona-Warn-App und bla bla bla. Und das ist alles nicht gut für eine freie Welt. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Wir wandern in eine ganz furchtbare Dystopie hinein. Aber die meisten werden dann, wie ich auch immer wieder sage, okay, solange wir noch kleine Freiräume haben, von denen ich aber glaube, dass sie immer enger werden, aber halt gegen das System zu kämpfen, ist halt unglaublich anstrengend. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt will, muss, kann, darf, soll. Ich weiß nicht, ich bin auch müde dessen. Ja, aber auf jeden Fall, das mit den Einschränkungen der Freiräume ist ein Drama und ich wünsche mir, dass wir in einer Welt leben, die das irgendwann versteht und dass halt die Einschränkungen zurückgenommen werden, dass wir wieder ohne Registrierung, ohne Luca-App, ohne Corona-App, ohne Gesichtskontrolle, also damit meine ich nicht die Türgesichtskontrolle, sondern die Ausweiskontrolle von dem Türsteher, wenn er die Corona-App
grüß dich
kontrolliert.
Das war gerade der Handwerker hier.
Ja, der Handwerker. Dass man halt ohne sich vorher irgendwo anzumelden frei in der Nacht floaten kann und von einer Party zur anderen wandert, ohne überall seinen Impfstatus zu zeigen und sich bei Luca anzumelden. Das wünsche ich mir. Im Kleinen. Und im Großen natürlich eine bessere Welt. Erstmal das im Kleinen.
Wie sieht es denn aus, diese bessere Welt? Ist das, ich meine, so wie ich dich wahrnehme, habe ich das Gefühl, du bist ein Träumer. Du bist jemand, der auch schöne Ideen hat.
Ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Das ist ein Zitat von John Lennon übrigens.
Das ist ja auch
you
voll
may
okay.
Say so, I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Aber wie sieht denn diese schöne Welt aus, wenn du abends vorm Einschlafen irgendwie drüber nachdenkst, was...
Morgens vorm
Einschlafen. Oder morgens vorm Einschlafen, stimmt.
Also ganz einfach, wie ich hoffe, dass sich noch viel mehr Menschen eine gute, bessere Welt wünschen, in der mehr Menschen frei leben können, in der weniger Menschen ausgebeutet werden, in der es weniger Kriege gibt, in der wir nicht alles dem Effizienzstreben unterordnen, in dem nicht alles dem monetären Erfolg untergeordnet wird, in dem Menschen verurteilt werden, die andere ausbeuten und in der die Werte ein bisschen verändert werden, so dass eben nicht mehr was zählt, der viel Geld hat, sondern der was zählt, der viel Gutes tut. Das wäre schön. Und ich kann nicht aufhören zu wollen und zu glauben und zu hoffen, dass man weiter an eine Utopie glauben darf, also nicht an Träumer genannt wird, nur weil es jetzt nicht ist. Aber ich meine, die Welt hat sich ja schon weiterentwickelt. Und aber im Moment ist es so, dass sie sich eben nicht in eine gute Richtung entwickelt. Und das hat jetzt nichts mit Putins Einmarsch in die Ukraine zu tun, sondern naja, was auch immer. Ist ein schwieriges Thema.
Ich merke, also ich kann das auch total fühlen, diesen Schmerz. Also ich meine, wir haben jetzt seit oder dem Großteil der Folge einfach auch über diese schmerzhafte Zeit geredet. Das hat wehgetan, die letzten 2 Jahre, würde ich sagen. Mir hat es vor allem sehr wehgetan, dass uns eingeredet wird, wir sind alle gefährlich, wir müssen uns voneinander fernhalten. Schlimm ist das, ja. Dass uns gesagt wird, wir müssen irgendwie so alle so einen Mundschutz tragen, damit unsere Omis nicht sterben. So, das hat mir richtig wehgetan. Und du hast es eben auch einmal gesagt, müde. Ich bin auch das erste Mal an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch irgendwie nicht mehr kämpfen. Ich bin so lange da draußen rumgelaufen und habe gesagt, das ist alles Quatsch und nehmt euch in den Arm, Mann. Ich bin mit einem Free-Hugs-Schild die Straße runtergelaufen, weil ich gesagt habe, Leute, wir müssen zusammenhalten. Und ich komme aber auch an den Punkt, wo ich das Gefühl habe, Mann, wie lange will ich mir noch einreden, dass es morgen vorbei ist, dass es morgen aufhört, dass morgen irgendwelche Anzugträger sagen, gut, die kleinen Leute, die da draußen rumlaufen, die dürfen jetzt wieder tanzen. Allein, dass es Dinge gibt, dass es ein Tanzverbot in fucking Berlin gibt, dass uns das schlimm, verboten wird zu tanzen, Mann.
Ja, obwohl wir uns ja zum Glück nicht dran gehalten
haben. Ja, yeah, ich habe auch viel getanzt, aber es ist trotzdem irgendwie komisch.
Es ist trotzdem total scheiße, genau, nicht so egoistisch sein. Also nur weil wir die Regeln dehnen konnten, gab es ja viele, die das nicht konnten.
Ja.
Und das ist das Traurige, also das halt, warum auch immer, wir es uns erlaubt haben und andere es sich nicht erlaubt haben. Ja. Und ich habe mir dann auch nicht den Spott, sondern die Häme der Clubkommission auf mich, sondern einer der Chefs der Clubkommission ist halt eigentlich ein guter alter Freund und dann haben wir uns mal getroffen und dann hat er so gesagt, ja, was ihr da in Odessa macht, ist scheiße, alle anderen dürfen es nicht und ihr macht es. Und aber ich meine, wir haben ja auch niemanden um Erlaubnis gefragt, wir haben es halt einfach gemacht, weißt du, und sind volles Risiko gegangen. Und es ist ja jetzt offensichtlich bestätigt, dass, also jetzt gibt's halt bestimmt keine Anzeige mehr, wo am Anfang April ja wieder Tanzen erlaubt werden soll. Deshalb ist jetzt alles okay.
Oder März sogar, ne? Ich habe heute gesehen.
Nee, du hast recht, März. Anfang März.
4. März ist
klar. 4. März, nicht 4. Ja. Stimmt.
Ja, das ist schon
in 10 Tagen.
Das ist krass, ne? Was glaubst du, passiert hier in Berlin, wenn das wieder... Hast du das Gefühl, die Leute drehen alle wieder durch und es wird wieder Leben auf den Straßen? Oder?
Aber das ist so, was mich immer wundert, weil das Leben ist ja, also am Rosenthaler Platz, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, ist ja ganz normales
das
Leben.
Stimmt.
Also es gibt praktisch, also die, und deshalb ist ja nicht die einzige, sondern es gibt dann noch das Haus am See und das Old CCCP und das Nachtleben. Und wir alle um den Rosenthaler Platz herum haben die Regeln gedehnt und sind nicht gemaßregelt worden. Und deshalb ist das, also die Visualität des Lebens ganz normal. Also für im letzten Dreivierteljahr gab es am Rosenthaler Platz keine Einschränkungen mehr. Mhm. Das ist halt auch so eine Absurdität, dass halt wir in diesem Mikrokosmos oder Elfenbeinturm oder wie man das nennt.
Elfenbeinturm ist ein cooles Wort.
Ja. Wo halt praktisch sowieso keine Einschränkungen galten. Oder ich gehe auch jedes Wochenende, ich gehe oft ins Borchi und da gibt es ja auch keine Einschränkungen. Da machen auch alle, was sie wollen und direkt daneben ist eine Bullenstation. Keine Ahnung. Und dann gibt es ja wieder Leute, ja, weil Politiker da sind, aber das ist alles totaler Quatsch. Also ganz am Anfang der Pandemie haben sie auch versucht, das Borchardt-Maß zu regeln. Dann haben sie es irgendwann gelassen. Das hat nichts damit zu tun, dass Politiker da sind, sondern einfach, glaube ich, weil sie wissen, das ist so wie Panem et Circenses fürs Volk, dass sie halt kleine Ventile offen lassen müssen, das wissen sie, um nicht zu viel Ärger zu generieren, der sich dann doch irgendwann gewaltsam entladen könnte. Und so geben sie den Leuten halt die Möglichkeit, ihren Freiheitswillen auszuleben, unter Beobachtung, eben unter Einschränkungen. Aber so, dass halt nicht explodiert, dass der Wille nach Freiheit. Naja, was auch immer. Großes geopolitisches, großes kulturphilosophisches Thema.
Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile darf man irgendwie mehr darüber reden. Es gab Zeiten, wo so krass geschossen wurde. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Hassnachrichten bekommen auf Podcast-Folgen hier, wo ich das, was wir gerade so ein bisschen angeschnitten haben, gesagt habe. Und da wurden wirklich, ich habe Hassnachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, du bist Abschaum.
Hab ich auch bekommen und für mich war das ganz neu, weil ich ja 30 Jahre lang, ich übertreibe jetzt 28 Jahre lang, auf so einer Welle der Sympathie geritten bin. Mhm. Und dann habe ich ein Interview gegeben und das fanden alle so total scheiße. Es war ganz normal, es war im Juli 2020, glaube ich, vielleicht war es auch Juni oder August, es war nicht mehr, auf jeden Fall im Sommer 2020. Eigentlich auf dem Höhepunkt der Pandemie, wo es so eine Demonstration gab und dann jemand mit der Demonstration gelaufen ist, der auf jeden Fall ein Querdenker und Schwurbler ist, den ich aber privat kenne und auch schwierig ist und wir garantiert in vielen politischen Meinungen total divergent sind. Martin Lejeune heißt der. Aber trotzdem finde ich, man soll auch mit jemand reden, der divergenter Meinung ist, was auch immer. Dann habe ich mit ihm geredet und dann hat der es gesendet. Und dann hat der Tipp mich in diesem Jahr auf Platz 8 der peinlichsten Berliner gesetzt, weil wie ich es wagen könnte, Martin Lejeune ein solches Interview zu geben und zu sagen, dass halt ich die Maßnahmen für Quatsch halte und was auch immer. Aber ich habe es halt gemacht und ich stehe auch zu meiner Meinung in jeder Konsequenz. Ja. Und was du gerade gesagt hast mit dem Umarmen und Nähe spüren und so. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Faktor. Also jetzt für erwachsene Menschen vielleicht gar nicht mehr so, weil sie intellektuelle Kraft und mentale Disziplin haben, Dinge auch zu überwinden und ein kurzes, keine Ahnung, Nichthaben von Nähe und Liebe auch vielleicht besser verarbeiten können. Aber ich glaube, für Kinder war das mega schlimm, diese Pandemie. Also, und das, ich glaube, es wird noch ganz viele Dramen nach sich ziehen. Wenn du so Statistiken liest, wie dramatisch Kinder psychologische Krankheiten gewachsen sind und das nur wegen den Auswirkungen der Pandemie ist, so schlimm. Und ich weiß auch nicht, wie die Leute das jemals wieder gut machen wollen, die das verursacht haben. Und damit meine ich nicht die Leute, die in Wuhan das Virus gezüchtet haben, sondern die sich ausgedacht haben, wie man damit umgeht. Und man muss auch immer wieder darüber reden, wie damit umgegangen wurde. Also wie gesagt, ich bin ja während der Pandemie, während des Lockdowns auch immer mal verreist und habe mir das in anderen Ländern anguckt, wo es halt zum Beispiel gar keinen Lockdown gab oder viel weniger Lockdown. Und trotzdem sind da die Sterblichkeitsraten nicht übermäßig. Und das muss man ja auch immer wieder bedenken. Also, oder auch das schwedische Modell. Keine Ahnung, sie haben es ja auch geschafft, mit praktisch null Lockdown durch diese Pandemie zu kommen. Und aber es wird einfach ignoriert. Das ist nicht okay.
Gerade die Kinder, Mann, das war eigentlich immer so einer der Gedanken, dass ich so dankbar war, dass ich diese Zeit nicht in der Schule erlebt habe. Das ist egal, ob es die Grundschule ist oder gerade deine Abiturzeit. Überleg mal einfach, eine der geilsten Zeiten meines Lebens war 16 bis 18, wo jedes Wochenende irgendjemand Geburtstag gefeiert hat und wir uns einfach, Mann, ey, mit gefälschten Ausweisen im Rewe Alkohol gekauft haben und da ging es einfach nur ums Saufen und irgendwie, wie viele Mädels kann man heute abknutschen, so, das war pure Freiheit, Leichtigkeit und das war alles weg.
Bei mir ist das heute noch so.
Ja, natürlich, aber es war so das erste Mal, dass es bei mir so angefangen hat, weißt du, das ist das erste Mal Liebeskummer und keine Ahnung, wie das heute ist, man, dass du dann Liebeskummer mit 15 halt über Instagram wahrscheinlich austrickst, weil du halt irgendwie deine Freundin nicht mehr sehen darfst, weil du irgendwie in Quarantäne gesetzt wurde. Also es ist halt so abstrakt geworden. Und ich habe das Gefühl, wenn du halt, was ja natürlich, es gibt viele Leute, die im jungen Alter schon eine sehr starke eigene Meinung auch haben und zu sich stehen. Aber Mann, mit 15, 16, 17, da bin ich nicht für mich selber aufgestanden, da bin ich mitgelaufen.
Ich glaube auch, dass da viele Traumata jetzt gesetzt sind und womit diese Generation in Zukunft noch zu hadern haben wird. Aber, naja, auch dafür würde ich kämpfen, dass halt das aufgearbeitet wird. Aber ich bin auch ein bisschen müde. Aber, naja, ich kämpfe auch schon so lange.
Du kämpfst schon so lange. Ja, vielleicht fangen wir einfach mal bei dir auch irgendwie so am Anfang an. Mensch, du bist ja, kann man sagen, dass du Dorfkind bist?
Ja.
Du würdest sagen, du bist Dorfkind?
Ja, würde ich sagen, 100%.
Was hat dich nach Berlin getrieben, Mensch? Warum bist du so in der Stadt des Wahnsinns, der Kreativität und Schönheit gelandet.
Davon erzähle ich gerne. Also genau, ich, das Dorfkind, das als Überschrift für diesen Teil. nee, das passt total, weil ich war in meiner Jugend so ein richtiger Dorfhippie. Ich war immer links und habe mich versucht zu engagieren und habe mich reingelesen in Dinge, habe mich getroffen mit aber ich hatte trotzdem natürlich eine Dorfperspektive, weil ich komme aus einem Teil von Deutschland, der Hinterland heißt, der nördlich von Frankfurt am Main ist, in Hessen. Und der wirklich also geopolitisch von allem abgeschnitten war. Es gab natürlich eben linke Jugendverbände, in die ich mich reingehört habe und was auch immer und habe versucht, mich politisch zu bilden. Aber trotzdem war natürlich so eine Dorfperspektive beschränkt, weil und aus meiner Dorfperspektive war dann Berlin das größtmögliche, das am weitesten weg, was ich mir vorstellen konnte und dachte dann, es wäre cool, in Berlin zu leben, weil halt Berlin so als, ich habe mich ja vor dem Mauerfall entschieden, nach Berlin zu gehen und Berlin war halt immer so eine linke Stadt, das fand ich immer interessant, weil Frankfurt war so Bankfurt, München war super posch, Hamburg mit den alten Pfeffersäcken uninteressant für mich und Düsseldorf mit dieser verkappten Mode, die sie damals noch vor sich hergetragen haben und Köln mit dem WDR und RTL auch uninteressant, warum auch immer, obwohl Köln eigentlich am interessantesten war von all den Städten, weil durch das Fernsehen da und durch die Kunst war es schon sehr divers und durch die Homosexuellen auch. Köln hat immer so eine mega starke homosexuellen Gemeinde. Und deshalb war es am interessantesten von allen, aber trotzdem halt nicht so interessant wie Berlin. Durch diese Lage mit der Mauer drumherum und dem Vier-Mächte-Status und dem man muss nicht zur Bundeswehr, obwohl ich natürlich vorher zur Bundeswehr gegangen bin, aber das spielt da eine untergeordnete Rolle. Und dann diese Hausbesetzer-Szene und die Punk-Szene und all das war halt unglaublich interessant aus meiner Dorfperspektive. Und dann dachte ich, muss ich nach Berlin, um hier die große weite Welt, also wie gesagt, aus der Dorfperspektive kennenzulernen. Aber, und dann ist halt die Mauer gefallen. Und ich bin halt 4 Wochen, bevor die Mauer gefallen ist, nach Berlin gekommen.
Echt?
Ja, genau 4 Wochen. Und deshalb, das war halt so ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich halt an etwas teilgenommen habe und jetzt packen wir das große Pathos aus, was die nächsten 1000 Jahre in einem Geschichtsbüchern entstehen wird. Weißt du? Also der Mauerfall am 9. November 1989 und ich war halt dabei und es gab halt eben nur diese Menschen, die in Berlin waren, die daran so nah teilgenommen haben. Also ich war halt da, als sie am Potsdamer Platz das erste Mauerstück aufgemacht haben. Ich war am Moritzplatz und habe auf Trabi-Dächer gehauen. Ich war am Kudamm und habe die Party mitgefeiert. Ich war an der Bornholmer Straße und habe Leute begrüßt und bin rübergelaufen in den Osten und ich kann es ja nicht sagen, es war im Ganzen ein unbeschreibliches Ereignis im positivsten Sinne, wie man es sich vorstellen kann. Und man wusste, dass die Welt sich verändert. Also wo sie heute 32 Jahre oder 33 Jahre, 32,5 Jahre später ist, was auch immer. Aber wir hatten halt, und die Welt hat sich ja auch verbessert dadurch, dass Deutschland wieder vereint wurde, obwohl das nicht der Punkt war, sondern es geht ja auch immer darum, warum das Ereignis überhaupt möglich war und da gibt es ja auch immer diese Sachen, also das Tschernobyl spielt eine Rolle, Afghanistan-Krieg spielt eine Rolle, Solidarność spielt eine Rolle und was auch immer, also Kohl hatte damit nichts zu tun, muss man auch sagen, auch Ronald Reagan hatte damit auch nichts zu tun oder was auch immer, halt andere Dinge. Und ich war im Schöneberger Rathaus bei dieser wundervollen Rede, als Willy Brandt gesagt hat, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und keine Ahnung, das sind schon Erlebnisse, die mich sehr stark geprägt haben. Also gar nicht meine politische Bildung, sondern ich war halt immer zerrissen zwischen totaler, extremer linker Utopie, weil ich Anarchist bin. Und natürlich bin ich auch trotzdem, wie soll man das sagen, harmoniebedürftig und nicht konfliktscheu, aber ich versuche Konflikte zu vermeiden, obwohl ich auch manchmal direkt reinrenne, was auch immer. Und ich unterhalte mich auch mit Leuten, die FDP-Mitglieder sind, obwohl das schwierig ist. Aber und ich habe auch Freunde in der CDU und finde auch, die SPD ist eine schwierige Partei geworden, was auch immer. Aber und diese Zerrissenheit, die trage ich halt mit mir rum. Der Wunsch nach totale Anarchie, die auf Vernunft basiert sein sollte und nicht auf was anderem und dann halt dem Bewusstsein, dass die Vernunft und die Realität ja zwei Dinge sind, die uns prägen und die dann versuchen, ja, vielleicht keinen radikalen Übergang, so wie Pol Pot 1974 oder 75 in Kambodscha, das ist ja auch zu krass, aber egal, das ist ein schwieriges Thema, aber genau dieses Ereignis mit dem Mauerfall, das hat mich halt so sehr geprägt, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, woanders zu leben. Und ich finde auch, weil das halt so, um wieder beim Pathos zu bleiben, so besonders war, dass ein positives Ereignis weltgeschichtlich so bedeutend ist. Also das ist halt ganz ungewöhnlich. Also die meisten Dinge, so ein Krieg, sind ja ganz negative Sachen. Ich meine, so ein Ende vom Krieg wird natürlich gefeiert, aber es sind halt vorher beim Zweiten Weltkrieg 55 Millionen Leute gestorben, das haben wir noch nicht vergessen. Und bei dem Fall der Mauer, die 28 Jahre stand, ist halt einfach niemand gestorben. Und trotzdem hat es ein Land, was geteilt war 40 Jahre lang, 28 Jahre davon mit einer Mauer, wieder zusammengebracht. Und das ist halt so unglaublich schön. Und dass ich dabei war, ich meine, ich habe es natürlich nicht beeinflusst, obwohl ich natürlich denke, ich bin nach Berlin gekommen und dann musste die Mauer fallen.
Geil,
so,
ja, warum
ein bisschen
nicht?
Größenwahn erlaube ich mir einfach.
Der gehört dazu.
Und ja, und heute weiß ich aber, dass Berlin ein winziges Dorf ist, und weil ich halt das Privileg hatte und das Glück, viel zu reisen und mir die Welt anzuschauen. Aber in diesem kleinen Dorf Berlin gibt es trotzdem Aspekte wie das Partyleben, das Kunstleben, vielleicht ein bisschen sogar das Filmleben, was halt metropolitan ist und was aber immer noch durch die sozialistische Prägung, die der Ostteil der Stadt 40 Jahre lang hatte und in dem wir uns ja jetzt auch befinden, und das ja immer noch in einigen Seelen drin ist und uns auch noch prägt, bringt halt, und das ist halt einer der USPs des Nachtlebens, das halt nicht so ist wie in anderen Städten, wie jetzt New York, Moskau, London, Paris, also die ich alle so einigermaßen gut kenne und die ich viel erlebt habe, auch ein bisschen L.A. und keine Ahnung, und auch Hongkong oder Cape Town oder Joburg oder was auch immer, Mexico City auch. In den allermeisten Städten musst du, um interessantes Kulturleben zu haben, zu einer privilegierten Schicht gehören. Und das ist in Berlin nicht so. Also, und das ist halt ein Überbleibsel des Sozialismus. Und das ist so wichtig, finde ich, dass wir auch daran festhalten, weil halt diese Clubkultur, die ja weltweit anerkannt ist als eine besonders interessante, und aber es wird halt wenig darüber geredet, warum das halt so ist. Und eine Sache kann man ja immer mal wieder sagen, so als Beispiel, was aber ganz gut ist, dass halt in anderen Städten, um halt in einen coolen Club zu kommen, musst du dir einfach einen Tisch kaufen für 1.500 Euro oder so. Also immer, das geht hier halt nicht. Also kannst nicht im Berg einen Tisch für 1.500 Euro kaufen und sagen, ey, ich bin auf der Gästeliste, ich habe gekauft.
Lass mal rein.
Sondern du musst halt so eine minimale Kredibilität besitzen, um da irgendwie reinzukommen. Und natürlich gibt es so einen Concierge-Service auch, der auch mal Dinge arrangieren kann, aber es ist halt viel schwieriger als anderswo und auch ganz anders eben, weil halt es keinen VIP-Tisch im Berghain gibt. So.
Ich finde, das Schöne da ist, dass gerade auch das Berliner Nachtleben möchte, dass du eine Persönlichkeit bist.
Genau, ja, das meine ich ja mit der Kredibilität, also dass du die halt haben musst und sie dir nicht kaufen kannst.
Du musst sie leben, du musst sie ausstrahlen. Und das ist so, ja, das macht es zugänglich für jeden. Und das ist halt wirklich, glaube ich, auch so mit der magischste Teil daran. Und wie du es gesagt hast, weltweit, egal. Ich habe auch, durfte schon viel von der Welt sehen mit meinen jungen Jahren. So, und egal, wo du hinkommst, es ist, jeder kennt Berlin. Jeder kennt die Clubkultur in Berlin und jeder möchte es mal erleben. Und das ist schon, ich weiß nicht, bist du stolz darauf? Ich meine, du bist ja auch einfach seit 30 Jahren Teil hiervon. Du hast es mitgeprägt.
Ich habe es mitgeprägt, ja. Das darf ich mit Fug und Recht behaupten. Und doch, ich bin auch stolz darauf, weil ich glaube und immer wieder das große Pathos auspacken, dass ja dieses Nachtleben auch immer so als Role Model für die weitere Gesellschaft gesehen werden kann, weil in diesem Nachtleben ist ja wichtig, dass Toleranz ganz wichtig ist und Toleranz und Akzeptanz. Und damit meine ich jetzt nicht die LGBTs, sondern das hat in meiner Überlegung gar nie eine Rolle gespielt, weil ich nie in solchen Kategorien gedacht habe. Sondern für mich war es immer schon klar, lange bevor diese LGBT-Diskussion losgegangen ist, dass halt Ausgrenzen immer falsch ist, sondern dass halt Toleranz und Verständnis und dem Mensch seinen Freiraum geben fast das Wichtigste ist, um sich halt in der Gesellschaft weiterzuentwickeln. Und wenn man halt so betrachtet, jetzt hat halt diese Utopie, die wir 30 Jahre lang gelebt haben, noch keine großen dramatischen politischen Auswirkungen, obwohl man vielleicht doch sagen muss, zum Beispiel, dass Klaus Wowereit vor 15 Jahren, oder ich weiß gar nicht mehr, wann der Bürgermeister geworden ist. Nee, muss schon länger her sein. gesagt hat, ich bin schwul, das ist auch gut so. Das hat auch was damit zu tun, dass wir halt immer eine starke schwule Gemeinde hatten, die auch für Freiheit gekämpft hat. Und er ist dann Bürgermeister geworden und niemand hat es drum geschert. Dann Ole von Beust in Hamburg als CDU-Mitglied, auch ein schwuler Bürgermeister. Und also ich will jetzt gar nicht so auf dem Thema rumreiten, aber für mich hat, also die schwule Kultur ist halt aus der Clubkultur groß geworden. Mhm. Und das spielt schon eine Rolle. Und das Berghain ist ja auch eigentlich ein schwuler Club gewesen. Also, und
ich meine, es hat auch immer noch diesen Ruf.
Das hat, ja, das ist ja auch immer noch so. Ja. Und das ist halt gut, dass eben Leute für das Recht akzeptiert zu werden, kämpfen. Und das kann man halt gut da, weil man halt eben diese Räume hat, die zwar in sich geschlossen sind, nee, Quatsch, von außen geschlossen sind, aber in sich sehr frei. Und ja, diese Freiheit, die man erlebt, die trägt sich dann irgendwann auch nach außen. Und das, deshalb müssen wir das unbedingt weiter zelebrieren. Also diese Freiheit und diese Experimentierräume und nicht weiter sie einschränken.
Das finde ich total schön, was du gerade gesagt hast. Und es ist so wahr. Gerade in diesen kleinen geschützten Räumen, wo du weißt, jeder kommt hierhin, um loszulassen und vor allem auch diesem Alltag zu entfliehen. Für mich war es zum Beispiel, das hat mir Berlin letztes Jahr geschenkt, ich habe das erste Mal ein Kleid auf einer Party getragen. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher in einem Kleid die Haustür verlassen. Und ich glaube, ich hätte auch immer noch nicht so den Mut dazu, hier einfach in einem Kleid die Torstraße runterzurennen. Das wäre mir irgendwie immer noch zu krass. Aber in so einem kleinen Raum, wo das Licht ein bisschen gedämmt ist, wo jeder so ein bisschen freaky aussieht, so, das ist viel leichter, genau das einfach mal auszuprobieren und dann auch einfach diese Seite von sich einfach mal kennenzulernen.
Und damit kannst du so Selbstverständnis und Selbsterkenntnis generieren, die dich dann stärker macht, das auch eben nicht in diesem geschlossenen Raum zu machen, sondern eben in der ganz normalen Öffentlichkeit. Und das ist halt der wichtige Schritt, aber dazu braucht es halt diese Freiexperimentierräume.
Total, Freiexperimentierräume. Hast du da so einen Lieblings-Freiexperimentierraum hier in Berlin? Das ist so.
Nee, gar nicht. Für mich ist, weil ich das ja schon so lange, ganz Berlin, dieser Freiexperimentierraum. Okay. Aber tatsächlich ist es ja noch weiter, sondern ich bin ja so weit mental schon, dass es für mich gar keine Einschränkung mehr gibt. Ich mache einfach, ich bin immer überall so, wie ich bin. Ich hab das gelernt, aber ich meine, ich hatte natürlich länger Zeit, das zu lernen, sondern ich bin halt, wie ich bin. Und die Menschen müssen mich halt so akzeptieren, so einfach ist das.
Was ich bei dir so krass finde, wie sehr die Menschen dich akzeptieren. Das ist, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich wusste nicht, wer du bist, ich kannte dich nicht. Ich hatte vorher noch nie was über dich gehört und ich war hier in der Odessa Bar und dann kamst du rein und irgendjemand meinte, hey, das ist Frankie. Und ich so, hey, wer ist Frankie? Und dann habe ich bin jemand, der sehr viel beobachtet. Ich liebe es total, einfach irgendwo zu sitzen und zu schauen. Und dann habe ich dich halt beobachtet. Und dann habe ich am nächsten Tag habe ich einfach deinen Namen mal bei Google eingegeben und mal geguckt, was macht der Typ eigentlich so? Weil du hast, ich finde das total krass. Und es war auch die ganz vielen anderen Male, die ich dich hier in der Odessa bei erlebt habe. Du hast irgendwie eine Aura, die mit dir den Raum betritt, wenn du reinkommst. Und auf der einen Seite finde ich, ist es total krass, die Reaktion der Leute, dass wenn du reinkommst, die Leute drehen sich um. Die Leute, die Frauen, die rennen schon fast auf dich zu und springen dir in die Arme. Du wirst von allen abgeknutscht. Und ich finde es total schön, das einfach zu sehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwas, was einfach so in dir ist. Also es ist nicht im Außen, sondern das bist du, das ist einfach diese Ruhe, diese Gelassenheit, die du auch. Also ich finde dich als Mensch einfach, ich beobachte dich gerne.
das freut mich natürlich. Aber ich kann da vielleicht zwei Sachen zu sagen. Ich bin mir natürlich einigermaßen bewusst über meine Wirkung. Und ein Teil davon ist, das ist auch in der Reflexion natürlich sondern klar geworden, dass ich halt als Mann groß und stark bin. Also ich bin 1,85 Meter, wiege 125 Kilo, bin austrainiert, ich bin kräftig. Und ich bin bereit und willens, mich meinen Willen durchzusetzen. Was auch immer. Und gleichzeitig möchte ich aber, und bin es auch, sanft und verständnisvoll und zuhörend und liebegebend. Also das soll sich jetzt gar nicht, in diesem Fall nicht so pathetisch anhören, sondern für mich ist halt, und das ist für mich halt meine weibliche Seite, dass ich halt sanft, verständnisvoll zuhören und verzeihend sein möchte und es auch bin. Und weil ich halt beides sehr stark bin. Ich bin stark männlich und stark weiblich. Deshalb bin ich halt für viele eine interessante Persönlichkeit, weil ich halt so viele Dinge in mir vereine. Und das stark männliche, das ist halt positiv, weil es halt in dieser Wildheit und Verrücktheit, wo wir manchmal sind, immer so ein Fels sein kann, weil die Leute können halt immer zu mir kommen und haben dann keine Angst mehr vor dem, was drumherum passiert, wenn sie manchmal verwirrt sind, wenn es zu wild wird, was auch immer. Und das Weibliche, und verzeihen, sie kommen dann eben auch, wenn sie sich ganz normal ausheulen wollen oder beschützen wollen oder einen Rat wollen. Und ich bin froh, dass ich beides kann. Also sehr froh. Und naja. Das fällt mir halt auch leicht, irgend so den anderen ihre kleinen Fehler zu verzeihen, weil ich mich halt groß und stark fühle. Und egal, was sie für Fehler machen, die Fehler ja keine Bedeutung für mein Leben haben. Also ihre Fehler, sondern, naja.
Würdest du sagen, dass dieses Extrem auf der einen Seite diese Männlichkeit und diese Weiblichkeit, was war, was sich entwickelt hat? Oder hast du das Gefühl, rückblickend war das immer schon irgendwie bei dir sehr stark vertreten?
Das war schon immer sehr stark vertreten, aber das Bewusstsein, dass ich es habe, das hat sich erst entwickelt, so in der Reflexion darüber und in dem Leben, was ich geführt habe und in den Extremen, die ich versucht habe auszutesten und so, ja. Nicht alles ist in der Erkenntnis sofort vorhanden, also auch wenn die Anlagen vielleicht schon da sind. Aber manche Dinge haben schon eine Weile gebraucht, bevor sie in der Erkenntnis da waren. Und ich muss eine Sekunde Pause machen.
Auch klar. Oh. Als du hier nach Berlin gekommen bist, war da schon diese Intuition, die dir gesagt hat, ich muss ins Nachtleben, ich möchte irgendwie... mein Stempel hier hinterlassen? Oder ist es eher was passiert, was sich mit der Zeit ergeben hat?
Tatsächlich war es, als ich nach Berlin kam, 1989 gar nicht so, dass ich mich fürs Nachtleben interessiert habe. Also ich fand es schon nicht uninteressant, aber es war überhaupt nicht so bedeutend, sondern ich wollte wirklich BWL studieren.
Du hast doch auch BWL
studiert. Ja, ich habe 3 Semester BWL studiert.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ich mir auch nicht mehr. Und genau, ich wollte BWL studieren, aber mein Plan, der sehr unkonkret war, aber der war ungefähr so, ich will BWL studieren, um irgendwie Sachen machen zu können, die mir erlauben, die ganze Welt kennenzulernen. Also das hatte ich schon damals im Kopf. Das hatte gar nichts mit Nachtleben zu tun, sondern ich war einfach neugierig. Und dann war es aber so, dass eben die Mauer gefallen ist und dann so viele Freiräume da waren und dann auf einmal das Nachtleben in Berlin so besonders war, weil es halt wie eine neue Welt war. Also ich war natürlich vorher schon mal in der Disco und so und fand es auch ein bisschen lustig, aber nicht so mega interessant, sondern... Aber das, was dann in Berlin passiert ist, das war halt schon so besonders, weil im Jahr 1990 und 1991 sind unglaublich viele Leute aus dem Ausland nach Berlin geströmt, um diese Freiräume alle zu besetzen. Und dann war halt auf einmal die ganze Welt hier und man hat sich halt gefühlt wie in dem kreativen, intellektuellen Brennpunkt der Welt. Und das war auch im Grunde genommen so. Und das ging halt... Die Utopie, die damals gelebt wurde, die ging jetzt nicht darum, so eine systemisch verändernde Utopie zu sein, sondern eben nur in diesem Hedonismus eine freie Utopie zu leben. Und das war natürlich sehr angenehm. Ich meine, ich war jung und ich war relativ frei, hatte keine Verpflichtung. Und dann,
wie alt warst du, als du nach Berlin gekommen?
Na, schon 22, weil 22. Ich habe spätes Abi gemacht und dann eben noch Bundeswehr. Aber ich habe mich noch gefühlt wie 18, also nicht weiter so. Und das war schon, keine Ahnung, so einfach schön. Also ich weiß gar nicht, ob man da noch andere Worte benutzen muss, sondern es war halt eine neue Welt. Und da hat es dann so angefangen, dass ich mich dann für Nachtleben interessiert habe. Also ich habe zwar noch ein bisschen studiert, ich bin regelmäßig in die Uni gegangen. Also regelmäßig bedeutet nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche. Und dann gab es irgendwie so Kommilitonen, mit denen ich auch befreundet war, Alex und Harry, die angefangen wollten, Partys zu machen. Warum auch immer, ich weiß gar nicht. Und ich habe dann haben wir das irgendwie gemeinsam gemacht und dadurch ist das dann entstanden, so das Eintauchen, das Nachtleben und das da Geld verdienen und Experimente machen und was auch immer. Und das ist dann halt so ein Automatismus geworden, dass halt dann immer mehr Nachtleben war, immer mehr Arbeiten nachts und dann irgendwann war es halt mein ganzes Leben. Aber der Lebensentwurf 1989 und 90 war überhaupt nicht so. Aber eben mit diesem Freiraum und dieser neuen Welt, die sich da eröffnet hat, ist es dann halt so passiert. Und irgendwann, also spät erst, eigentlich 93 so, Anfang 93, war es dann so, dass ich nur noch Nachtleben gemacht habe. Also mit ganz wenigen anderen. Also ich war immer so, ich habe immer so ein bisschen beim Film mitgemacht, weil ich das natürlich auch lustig fand, aber richtig dominant war das nie. Aber ab 93 war es eigentlich, habe ich nur noch im Nachtleben gelebt. Also jetzt 29 Jahre. Ich habe 92 schon angefangen, aber da hatte ich noch mal andere Jobs zwischendurch. Aber in der Chronologie, ich muss mal überlegen, wann das 92 angefangen hat. Ja.
Kannst du dich denn noch an, ich meine, ich mag das überhaupt nicht, Leute zu labeln, Leuten irgendwie Begriffe zuzuordnen, aber eigentlich so der erste Begriff, der hochkommt, wenn man an dich denkt, ist der Türsteher. Der Türsteher Frank auch. Der.
Naja, tatsächlich war das, was ich am allermeisten getan habe, an der Tür rumzustehen. Und aber ich selber habe mich die meiste Zeit nicht wie ein Türsteher gefühlt, sondern eher wie ein Kurator der Nacht. Und das soll jetzt auch nicht so hochtrabend klingen, aber für mich ist es natürlich schöner, immer wieder in der Reflexion über mich selbst habe ich Wege gefunden, mein Leben so zu erklären, dass ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und wenn ich halt eine Nacht kuratiere oder halt eine soziale Skulptur baue, das hört sich ja einfach viel besser an als Türsteher sein. Mhm. Und Türsteher ist ja auf eine gewisse Art doch so ein bisschen negativ konnotiert, weil es halt immer was mit Ausgrenzung und Gewalt zu tun hat. Aber ich habe ja dieses Privileg, ich benutze das Wort sehr oft, aber ich habe halt ein sehr privilegiertes Leben gehabt. Ich habe es mal gezählt, ich würde es nicht jetzt auf die Zahl runterbrechen, aber ungefähr 9500 Mal an der Tür gearbeitet.
9500
Mal? Ja, genau. Naja, in 29 Jahren halt. Also eigentlich 26, egal. Weil ich jetzt die letzten 4 Jahre praktisch kaum noch an der Tür gearbeitet habe. Aber ich habe ungefähr 9500 Mal an der Tür gearbeitet. Und ich
glaube. Kannst du dich noch an deine erste Nacht erinnern?
Ja. Das war im Sidoi, egal. Also im Hades. Aber das spielt keine Rolle. Das spielt wirklich gar keine Rolle.
Okay.
Und, aber diese 9500 Mal habe ich halt 25 oder 30 Mal war ich physischer Gewalt ausgesetzt. Was im Verhältnis ein unglaublich geringer Anteil ist. Also wenn du halt bedenkst, wie sehr ich mich exponiert habe in 9500 Mal, wie viel wirklich 100.000 Menschen wahrscheinlich ich Nein gesagt habe. Und aber trotzdem gab es eben nur diese 25 Mal physische Gewalt. Und von den 25 Mal physische Gewalt war nur 2 oder 3 Mal richtig dramatisch. Also das andere, die anderen 22 Mal waren so, naja, man hat sich halt ein bisschen rumgeprügelt. Aber es war im Grunde genommen nicht so schlimm wie so eine Jugendprügelei am Schulhof. Also überhaupt nee. Also Gewalt ist immer scheiße. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber 2 oder 3 Mal war es schon richtig scheiße. Und das schlimmste Mal war aber, dass ich von der Polizei verprügelt wurde.
Du von der Polizei?
Ich wurde von der Polizei
verprügelt. Wie kam das?
Sie wollten ins King's House hinein und ich habe sie schon kommen sehen. Es war das zweite Mal, dass sie in der Nacht gekommen sind. Und es war dann schon spät. Und ich habe sie kommen sehen, habe reingeschrien, mach die Musik leise. Und dann hat jemand, und es war schon kurz vor 4 oder so, es war ganz wenig los auch. Und man hat die Musik leise gemacht. Es war überhaupt kein Grund mehr, pumpig zu werden. Die Polizei ist gekommen, ich habe ihnen meinen Ausweis gegeben. Wir waren alle vor der Tür. Ich saß neben der Tür, sie hätten einfach reingehen können. Und sie haben meinen Ausweis kontrolliert und dann haben sie irgendwann gesagt, das ist ja schon das zweite Mal, dass wir heute gekommen sind. Aber sie hätten ja schon meinen Ausweis. Also sie haben ja gemerkt, dass ich kooperativ war und es auch keinen Grund gab, Ärger zu machen. Und dann haben sie gesagt, wir müssen die Musik jetzt ausmachen. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe sie doch schon leise gemacht, sind auch nur noch 10 Leute drin. Und es ist überhaupt kein Grund, jetzt nochmal Ärger zu machen. Und dann haben wir so 2 Minuten lang diskutiert, wobei ich immer nur gesagt habe, ihr müsst nicht reingehen, die Musik ist leise genug. Und der Bulle gesagt habe, doch, wir müssen jetzt reingehen, die Musik ausmachen. Er war total auf Krawall gebürstet. Und ich dann aber wie gesagt, ich saß noch neben der Tür, also hätte die ganze Zeit reingehen können. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden und habe gesagt, so, weißt du, wenn du keinen Bock hast, mit mir zu diskutieren und ich aber finde, dass Diskutieren wichtig ist, dann müssen wir jetzt ein Exempel statuieren und ich stelle mich jetzt in die Tür und ihr kommt hier nicht mehr rein. Und dann, das war halt der Fehler. Und dann sind zwei von den vier Bullen auf mich gesprungen und ich habe es aber alles noch als Spiel begriffen und dann versucht, an mir rumzuzerren. Und ich habe es aber einfach weggeschubst, weil ich auch keine Angst hatte, weil ich mich noch nie mit Bullen geprügelt habe vorher. Es gab auch keinen Grund dazu, obwohl ich mich schon oft mit Bullen angeschrien habe. Aber noch nie ist es physisch geworden. Und dann haben zwei mich gepackt und der dritte hat mir Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, obwohl ich nichts gemacht habe. Und dann habe ich es halt weggeschubst und dann haben sie aber was auch immer Angst gekriegt oder so, und dann, weil sie nur zu viert waren und ich alleine. Und dann haben sie Verstärkung gerufen. Innerhalb von 45 Sekunden waren 20 andere Bullen da, von 10 auf mich gesprungen sind, mich verprügelt haben. Also es gibt auch ein Video darüber, es hat er nichts genutzt. Ich habe bestimmt 100 Schläge und Tritte abgekriegt. Aber ich habe eine Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt bekommen. So ist es halt in dieser Welt. Und natürlich kann ich dem Staat nicht mehr vertrauen. Das ist auch kein Einzelfall, sondern im Rahmen dessen habe ich natürlich mit vielen Leuten geredet. Ich habe auch versucht, die Polizei anzuzeigen, aber die Staatsanwaltschaft hat meine Anzeige nicht angenommen. Sondern wie gesagt, hat mich halt verurteilt wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und im Rahmen dessen habe ich mich halt mit vielen Leuten unterhalten und habe viele Statistiken gelesen. Und es gibt halt einfach 99% der Bullen sind einfach blöde Wichser, ACAB. Und es gibt bestimmt ein paar Bullen, die okay sind. Ich kenne auch 203, aber ich kann dem Staat nicht mehr vertrauen, gar nicht mehr. Weil er nämlich unterstützt, dass die Polizei so ist, wie sie ist und Gewalt ausübt und nicht dafür gemaßregelt wird. Und das ist einfach überhaupt nicht okay. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Ich meine, das war eindeutig, was du da gerade gesagt hast. Und das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen. Auf der anderen Seite ist es schön zu hören, dass es dann wirklich ein Minimalprozentanteil.
Mini.
Und das ist ja, das. Ja. Ich finde, das habe ich auch durch die Odessa-Bar tatsächlich das erste Mal irgendwie so richtig verstanden, würde ich sagen, was für ein magischer Job der Job des Türstehers auch ist. Das habe ich hier so das erste Mal wirklich mitbekommen. Du hast es eben ein bisschen anders formuliert. Ich finde, ein guter Türsteher, der ist jemand wie jemand, der ein Puzzle zusammensetzt.
Das meine ich ja damit eben, die Nacht kuratieren oder eine soziale Skulptur bauen, eben die Menschen schon beeinflussen, aber in einem positiven Sinne, dass sie halt innen drin anders interagieren, als sie es vorher geplant hatten. Also besser, freier, reiner, schöner, liebevoller, all diese Dinge.
Und ich finde es auch immer schön zu sehen, wenn du dann dieses Puzzle irgendwann zu einem Punkt gebracht hast, wo man irgendwie dieses Bild erkennen kann, was man da kreiert hat. Und dann sitzt man irgendwo in so einer Ecke und denkt so, wow, hier sind so viele verschiedene Menschen. Und es gehört ja auch immer wieder dazu, das hast du auch eben schon gesagt, das Nein sagen. Weil es auch immer wieder Leute gibt, die halt dann einfach heute nicht reinpassen. Ja, warum genau. Auch immer, das warum ist ja überhaupt, immer, ja. Das ist halt einfach so. Und ich denke mal, ist das auch so ein Ding, was dein Gefühl dir einfach sagt, wenn jemand vor dir steht und sagt, hey, ich würde jetzt gerne rein. Wie läuft das in dir ab? Ist das einfach so, nee, mein Magen sagt, du passt dir irgendwie nicht rein, ist das irgendwie jahrelange Erfahrung, die du da...
Also mit großer Erfahrung hat das schon was zu tun. Also wie gesagt, ich habe es ja ungefähr 9500 Mal gemacht und habe halt gelernt, Menschen zu lesen, obwohl ich dazu sagen muss, ich bin natürlich nicht unfehlbar, was auch immer, aber weil ich halt, wie vorhin schon gesagt, groß und stark bin, bin ich sogar eher dazu geneigt, jedem noch eine zweite oder dritte Chance zu geben. Also auch wenn ich Nein sage und jemand dann eine Diskussion anfängt, bin ich auch bereit, noch zuzuhören und halt, das meine ich auch jetzt voll ernst, aus den Schwingungen seiner Stimme zu hören, wie er gepolt ist. Und ich kann das eigentlich ziemlich gut. Und revidiere dann auch meine Meinung nochmal. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit, meine Meinung zu revidieren. Aber allgemein ist halt so, dass wir dem ausgrenzen, es hat auch was damit zu tun, dass der Raum, in dem wir uns befinden, ja nicht unendlich dehnbar ist. Also einfach, weil er aus Beton ist. Und Deshalb muss man halt die Menge beschränken, weil man kann nicht 500 Leute in den Raum reinstecken und nur 150 reinpassen, auch wenn alle dran teilnehmen wollen. Und das ist auch immer das Schwierigste, finde ich, an dem Ganzen, also überhaupt sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass man Menschen ausgrenzen muss, obwohl das nicht gut ist eigentlich. Aber halt, ich glaube, jeder kann eigentlich das Verständnis dafür aufbringen, zu wissen, dass halt nicht alles immer für alle ist. Das ist halt so ein Punkt, weißt du? Nicht alles immer für alle. Darüber muss man sich halt bewusst sein, dass halt alles seine Zeit hat. Weißt du, und heute geht's halt nicht, vielleicht geht's morgen. Und wenn man das versteht, dann ist auch das Ausgrenzen kein Problem. Dann sagt man, okay, dann probiere ich es morgen halt wieder. Und es gibt ja genug Beispiele, dass das halt geht, weißt du? Und trotzdem ist es schwierig mit der Ausgrenzung.
Nimmst du das denn mit nach Hause? Kannst du sagen, weil ich finde es gerade in Situationen, wo man viel mit Menschen konfrontiert ist, das sorgt auch für innere Unruhe immer, weil du halt einfach, du hast so viele verschiedene Charaktere, die alle anders sind und alle auch was in einem triggern, hervorholen, auslösen. Wie gehst du nach Hause? Kommst du, machst du die Wohnungstür zu und dann bist du fertig? Oder ist es irgendwie, nimmst du diese Nächte auch mit nach Hause?
Ich nehme das schon mit nach Hause, aber nicht als Belastung, sondern ich habe halt gelernt, dass 99% der Erlebnisse einen positiven Impact haben können. Und deshalb ist es nicht schlimm, dass ich mit nach Hause nehme. Also es fällt mir sowieso grundsätzlich schwer abzuschalten, warum auch immer. Und deshalb habe ich mich halt damit arrangiert, das Positive daraus zu ziehen. Natürlich gibt es negative Erlebnisse, aber auch wieder Privileg und Dankbarkeit. Sehr wenig in meinem Leben. Sehr wenig negative Erlebnisse.
Das hast du jetzt schon oft gesagt, dass du privilegiert bist. Das ist total schön, weil das nicht...
Ja, und ich möchte es immer... Also ich habe ganz wenig Geld, aber ich empfinde mein Leben trotzdem als sehr privilegiert, weil ich so viele tolle Dinge schon erlebt habe und weil ich so viele interessante Menschen kennenlernen durfte und weil ich so viele schöne Plätze schon gesehen habe. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern keine Ahnung, ich hatte einfach viel Glück auf und auch das Bewusstsein, die schönen Dinge überhaupt wahrzunehmen.
Ich glaube, das ist so ein krasser Punkt, das Bewusstsein zu haben, die Dinge wahrzunehmen, weil so oft stecken wir in diesem krassen Autopiloten fest, wo, ich meine, für jeden von uns passiert das Leben, jeden Tag aufs Neue. Ob wir wollen oder nicht, so, es passiert halt. Und man kann es passieren lassen oder man passiert halt irgendwie mit dem Leben. Und das finde ich so schön, wenn man diesen Autopiloten irgendwie leiser dreht oder sagt so, hey, ich würde auch gerne mal in die Aktion gehen und nicht immer nur in diese Reaktion.
Ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, man kann nicht immer in der Aktion sein. Also,
sonst dreht man, glaube ich, auch durch.
Sonst dreht man durch. Also ich glaube, ich kann halt mich auch mal treiben lassen, aber eben auch unter dem Bewusstsein, dass ich weiß, ich lasse mich mal treiben und dann bestimme ich wieder. Weil es ist natürlich auch mal angenehm, sich nur treiben zu lassen, wenn man viele Dinge auch bestimmen muss, um halt das Leben überhaupt auf die Reihe zu kriegen. Aber ich fühle mich jetzt nicht doof, wenn ich mich auch mal treiben lasse, sondern ich kann es auch mal genießen. So einfach ist es für mich.
Da tue ich mich tatsächlich manchmal noch sehr schwer mit. Das ist irgendwie... Es hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Ja. Auch die Kontrolle vor allem
das abzugeben. Das musst du lernen, junger Mann.
Ich bin dabei, du. Nee, das ist schon echt... Ja, manchmal fällt es nicht so leicht, dann einfach die Zügel auch abzugeben. Weil es ist halt so... Ja, es ist halt beruhigend, wenn du weißt, was passiert und du die Strippen so ein bisschen ziehst. Aber es geht halt irgendwie nicht immer. Ich würde jetzt vielleicht auch nochmal gerne auf dein Buch auch eingehen. Das ist ja auch was wie...
Eine Sekunde.
Ist das der Anruf, auf den du wartest?
Nee, es ist morgen ein kleines Video. Aha. Ach du Scheiße. Naja.
Das nutzlose Gesindel. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen.
Was du machen?
Weil ich noch nicht dran gekommen bin tatsächlich.
Ach so, ja, es ist vergriffen.
Ich würde gerne, aber ich konnte noch nicht.
Genau, aber ich möchte gerne über das Buch reden. Also es war ein Herzensprojekt. Und aber trotzdem muss ich dazu sagen, es fällt mir schwer, selbstreferenziell zu sein, obwohl ich es ja immer wieder bin. Aber Anna Müller, die Tochter von Heiner Müller, möchte mir immer wieder sagen, hat die Idee auf den Tisch gebracht und jetzt wieder zurück zur Selbstreferenzialität. Mir selber, also ich wollte immer was Schriftliches machen, wo wir über die Situation im Nachtleben, speziell im Kingsize, reflektieren. Aber wenn ich es initiiert hätte, hätte ich es jetzt doof gefunden. Da es aber Anna initiiert hat und ich halt nur mit ihr der Herausgeber war, fand ich super. Dann haben wir einfach 20 Leute angesprochen, von denen wir wussten, sie sind in der Lage, darüber zu reflektieren, aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und dann gab es auch ein paar Texte über mich, die dazu gepasst hatten. Dann gab es zwei, drei Texte über das Kingsize an sich, die dazu gepasst haben. Dann haben wir die gefragt, dann haben wir ein paar was geschrieben, dann haben wir Texte gesammelt. Und dann haben wir die in ein Buch herausgegeben, was nutzloses oder welches nutzloses Gesindel heißt, was ich mal geschrien habe am Ende des Abends, wenn die Kinder, damit meine ich die Gäste, gehen sollten, weil es mir großen Spaß gemacht hat, sie mit nutzlosem Gesindel anzuschreien, obwohl ganz viele sehr wohlhabende, auch intelligente, kreative, starke Menschen da waren, aber aus der absurden Perspektive meiner Wenigkeit war es halt ein nutzloses Gesindel. Und sie fühlten sich auch alle angesprochen. Und das Buch behandelt, wie schon gesagt, diese Aspekte, die spirituell sind oder emotional oder intellektuell, die in so einer Nacht passieren, im Kingsize im Speziellen und im Nachtleben im Allgemeinen. Und die ich beeinflusse oder die von mir also nur wahrgenommen werden, sind auf jeden Fall sehr schöne Texte, manche kurz, manche länger, manche tiefgründig, manche ein bisschen oberflächlich, aber es sind sehr schöne Text- und Essay-Sammlungen.
Schreibst du denn sonst auch selber?
Ich habe nichts geschrieben, ich habe es nur herausgegeben.
Aber Stift und Papier, ist es dein Freund oder ist es
nein,
eher
ist nicht
gar
mein
nicht?
Freund, nein.
Ich habe es halt in letzter Zeit irgendwie. Das ist für mich so in letzter Zeit was mir beim Loslassen hilft. Einfach mal so dieses, mein Tagebuch so aufzuklappen und dann irgendwie den Stift so die Linien lang fahren zu lassen und dann auch mal zu gucken, was sprudelt da eigentlich so aus mir raus.
Ja, nee, ich mag nur das gesprochene Wort. Ich habe auch schon so viele Interviews gegeben, für mich ist das dann diese Art Tagebuch, weil es gibt natürlich jemanden, also ich hoffe, es gibt jemanden, der das sammelt, bis jetzt noch zu wenig, aber es gibt ja auch gedruckte Interviews, die dann auch dazu gehören.
Stimmt. Das ist ja fast wie das geschrieben. Ja, es ist ja auch ein geschriebenes, getipptes Wort. Ja, das ist schon. Wie guckst du denn auf das kommende Jahr? Ich finde das, ich habe das gerade beim Reden auch so mit dir gemerkt, du bist jemand, der sehr, du hast sehr viele Zahlen in deinem Kopf. Daten und auch generell, da sind einfach viele Zahlen schon in diesem Gespräch hochgekommen. Und jetzt so 2022, was macht diese Zahl mit dir? Hast du da irgendwas, hast du Erwartungen oder?
Also grundsätzlich finde ich die Zahl 2022 schön.
Ja, ne? Ich habe sie mir tatsächlich aufs Bein tätowieren lassen, weil ich das Gefühl habe, so dieses Jahr ist Erntezeit. Und
gestern war ja auch dieser 22.02.
Ja, total.
Ich habe nichts Besonderes empfunden gestern, obwohl ich es trotzdem schön fand, dass viele darüber geredet haben. Aber tatsächlich, wie gesagt, ich bin ja Utopist, wünsche ich mir weiter, dass wir wieder in so eine Mini-Normalität kommen, dass halt diese ganzen Beschränkungen fallen und dass das Nachtleben wieder normal wird und dass wir dann endlich auch unter dem Bewusstsein dieser furchtbaren Pandemie viele Menschen weiter versuchen, eine alternative Existenz zu finden. Also meine ich nicht fernab der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft zu verbessern und uns allen beibringen, dass halt Konsum nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass wir halt genau solche Dinge ändern. Konsum, Krieg, Ausgrenzung, was auch immer, so viele Dinge. Aber ich glaube und ich habe die Hoffnung, dass halt, und das sieht man ja auch, dass die Leute sich solche Dinge jetzt mehr bewusst machen, also obwohl jetzt gerade der Ukraine-Krieg irgendwie angefangen hat, was auch immer. Aber wenn ich gerade nach Kanada schaue oder auch nach Australien, wo immer mehr Leute versuchen, nicht einfach so sich den Maßregeln der Regierung hinzugeben, sondern eben für eine bessere Welt kämpfen, dann ist es gut und richtig. Und wichtig. Wir müssen es auch mehr tun.
Total, gerade in Deutschland, Mann, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland, wir sind noch so krass in diesem Ding gefangen von, ich mache das, was mir gesagt wird. Weil wir halt einfach so eine, wir sind ja, so eine Funktioniergesellschaft.
Untertanengeist.
Ey, total. Ich finde das, gerade in Deutschland, ich finde das so krass, wie, natürlich gibt es auch in Berlin dann immer mal irgendwie Demos und, aber da habe ich auch immer manchmal so das Gefühl, das ist auch eher irgendwie so ein großes Schauspiel manchmal so, anstatt wirklich so richtig Veränderung, die da irgendwie passiert. So, weil ich das Gefühl habe, wir sind alle noch so sehr in unserem Kopf gefangen. Gerade weil diese Produktivität, dieses Arbeiten, dieser Leistungsdruck einfach was ist, wo wir alle irgendwie mit aufwachsen. Gerade unser Schulsystem und diese Ellenbogengesellschaft, die wir einfach hier krass haben. Und halt auch diese Statussymbole, die halt hier immer noch. Und Neid. Ich finde gerade in Deutschland, man, ich finde es so heftig, wie viel Neid hier einfach auch immer noch stattfindet.
Finde ich auch furchtbar, ja.
Und das ist, ja, es wird vielleicht Zeit, das alles mal so ein bisschen gehen zu lassen. Ich bin da sehr optimistisch, dass dieses Jahr.
Das ist gut, dass du optimistisch bist. Ich muss mich zu meinem Optimismus zwingen.
Immer? Oder ist das?
Nicht immer. Es gibt natürlich Momente, wo er auch ganz frei ist. Also wenn ich halt an einem Ort bin, wo besonders viele positive Energie ausgeschüttet wird. Aber wenn ich dann wieder in diese Tagesrealität komme und sehe, wie wenig das dann doch Einfluss hat auf das, dann muss ich mich schon zwingen zur guten Laune.
Das gehört, glaube ich, auch manchmal dazu. Aber manchmal ist dieses eine kleine Zwingen reicht dann, damit der Rest des Tages genau. Dann wieder.
Solange es mir noch gelingt, ist auch okay. Das ist
halt der Punkt, ja. Wie sieht es denn beruflich für dieses Jahr bei dir aus? Hast du da irgendwie, ich meine, das Kapitel Odessa war es ja so langsam.
Das Kapitel Odessa war es jetzt langsam vorbei und ich beginne jetzt was Neues, aber das ist so noch nicht gesprächsbereit. Aber ich beginne jetzt.
Du bist am Köcheln.
Ich bin am Köcheln, ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da am Ende dann ergeben wird. Und ja, ich finde es total schön, dass wir heute einfach mal hier die Zeit hatten und gequatscht haben. Auch den Frank, den sonst alle immer zulabern und man sonst halt irgendwie nur seine 5 Minuten dann auch irgendwie.
Oder drei.
Ich hatte heute ja ein Stündchen.
Und Stunde ist gut.
Ich habe das sehr genossen mit dir.
Das freut mich, das hat mir auch Spaß gemacht, Fabio.
Das freut mich auch zu hören. Und dann würde ich an der Stelle sagen, haben wir einfach unser Paket gerade zugeschnürt, verpackt. Und
wenn du fein bist mit allem?
Ich bin total fein. Gut. Ich bin total fein und ja, ich würde sagen, wir sind fertig.
Dann sind wir fertig, dann schönen Tag noch, dann gehe ich jetzt ans Telefon.
Super.
Obwohl das nicht der Anruf ist, den ich erwartet habe. Herr Dr. von Reitzenstein, das ist wert zurück.